Deutschlandfunk. Sprechstunde.
Im Studio ist Carsten Schröder. Guten Morgen. Neurodermitis ist eine quälende und juckende Hautkrankheit, von der in Deutschland etwa 4 Millionen Menschen betroffen sind, vor allem Kinder. Insbesondere im Säuglings- und im Kleinkindalter ist die Neurodermitis weit verbreitet. Und für die Patienten hat diese Hautkrankheit vor allem zwei Aspekte. Der eine ist dieser quälende Juckreiz und der andere ist eher psychologischer und sozialer Natur. Viele Betroffene empfinden Neurodermitis als Hemmnis beim Kontakt zu ihren Mitmenschen, denn für jedermann sichtbar sind die betroffenen Hautpartien schuppig, trocken und gerötet. Und wer das nicht kennt und nicht weiß, dass das eben nicht ansteckend ist, zieht sich möglicherweise zurück. Es gibt also viel zu besprechen. Leben mit Neurodermitis, so lautet heute unser Schwerpunktthema. Wie immer können Sie sich telefonisch an dieser Sendung beteiligen. Die Nummer des Deutschlandfunk-Hörertelefons nenne ich gleich. Außerdem hören Sie die aktuellen Informationen aus der Medizin nach den 10.30 Uhr Nachrichten zu folgenden Themen. Das Coronavirus schädigt nicht nur die Lungen, sondern auch Nieren und andere Organe und aufgeschoben wegen Pandemie. Wie lange müssen Patienten auf einen neuen OP-Termin warten? Hier die Nummer des Deutschlandfunk-Hörertelefons 00800 4464 4464. Noch einmal 00800 4464 4464. Und die E-Mail-Adresse lautet sprechstunde@deutschlandfunk.de. Und damit zu unserem Schwerpunktthema Neurodermitis. Unser erster Experte heute Vormittag, der uns zugeschaltet ist, ist Professor Andreas Wollenberg von der Klinik für Dermatologie und Allergologie der Ludwig-Maximilian-Universität in München und er leitet dort auch die Spezialsprechstunde für Neurodermitis. Guten Morgen, Herr Professor Wollenberg.
Guten Morgen, Herr Schröder.
Was passiert da mit der Haut oder besser gesagt, was passiert da im Körper, dass die Haut so schuppig, trocken und gerötet wird?
Nun, die Haut schaltet eine Abwehrreaktion, eine Entzündungsreaktion an, die eigentlich dazu dient, den Körper vor Parasiten wie Würmern oder Milben zu schützen, also etwas Gutes. Diese Abwehrreaktion wird aber angeschaltet, ohne dass eine wirklich gefährliche Situation besteht, weil harmlose Stoffe aus der Umwelt bei einem Allergiker ebenfalls in der Lage sind, diese Abwehrreaktion einzuschalten. Und dann spielt der Körper einmal das volle Abwehrprogramm. Die Haut wird rot, sie schuppt, sie juckt, sie kann nässen. Und all dies ist natürlich im täglichen Leben extrem hinderlich.
Das hört sich so ein bisschen an wie eine Allergie. Sie haben auch das Stichwort Allergiker gesagt. Nun ist eine Neurodermitis aber keine Allergie. Wie ist denn da der Zusammenhang zwischen Neurodermitis und Allergien?
Es sind zwei Seiten der gleichen Medaille. Die Entzündung der Haut ist eine und die Ursache ist eine allergische Ursache. Es ist also gleichzeitig eine Allergie und eine entzündliche Hauterkrankung.
Dermitis steht ja für Hautentzündung. Neuro steht für Nerven. Ist das eine nervlich bedingte Hautentzündung?
Wir haben völlig klar eine nervliche Komponente bei der Erkrankung. Wenn ein Mensch unter Neurodermitis leidet und Stress hat, das kann von Kopfrechnen über Ärger mit der Freundin, alles Mögliche sein, wird diese Neurodermitis üblicherweise schlechter. Die einzelnen molekularen Zusammenhänge sind noch nicht wirklich gut verstanden, aber aus Sicht des behandelnden Arztes und des Patienten ist das eine für alle ziemlich klare Tatsache.
Warum bekommen eigentlich so auffällig viele Kinder Neurodermitis?
Das kindliche Immunsystem ist besonders lernfähig, hat aber auch die Notwendigkeit, viel zu lernen, damit es erkennen kann, was gefährlich ist und was ungefährlich ist. Und zu Beginn der Reifung des Immunsystems entwickeln daher circa 20% aller Kinder in Deutschland anfangs eine leichte oder vorübergehende Form der Neurodermitis. Glücklicherweise klingt das im Laufe der ersten Jahre relativ gut wieder ab, aber einige Menschen behalten die Erkrankung, insbesondere wenn sie anfangs schon sehr schwer verlaufen ist.
20% aller Kleinkinder, das hört sich richtig viel an. Also das heißt, fast jedes fünfte Kind hat in den ersten Lebensjahren eine Neurodermitis.
Das haben Sie richtig erkannt. Das stimmt, ja. Von dieser Zahl können wir in Deutschland ausgehen.
Mhm. Unser zweiter Experte ist uns aus Herford zugeschaltet, Jens Ellerbrock. Er ist Mitglied im Vorstand des Bundesverbandes Neurodermitis. Das ist eine Selbsthilfeorganisation. Guten Morgen, Herr Ellerbrock.
Guten Morgen, Herr Schröder.
Zur Entstehung der Neurodermitis haben wir jetzt einiges gehört. Und wir haben auch ein bisschen über die Symptome gesprochen, aber nur ein bisschen. Sind das eigentlich nur einige wenige? Sind die bei jedem Patienten gleich oder sind die Symptome doch sehr unterschiedlich?
Also die Symptome können natürlich ganz, ganz unterschiedlich sein. Auch in der Ausprägung her, in der Abfolge, auch die Reaktion eben auf Stress, wie man da persönlich mit umgeht, kann ganz unterschiedlich ausfallen. Mhm. Und deshalb ist es einfach auch wichtig, dann zu verstehen, dass jede Neurodermitis eine wirklich ganz individuelle Therapie braucht. Ja.
Mhm. Wie unterschiedlich können denn diese Therapien ausfallen?
Also in der Arbeit, die wir leisten, gehen wir da ganz unterschiedliche Wege oder Ansätze durch. Da geht es über Ernährung, da geht es um das Thema Gleichgewicht der Darmflora, das die Stärkung des Immunsystems. Und da auch nicht zuletzt schlussendlich die Gesundheit der Seele im Blick zu haben, dass die Patienten mit der Schieflage, die sie haben, wirklich gut leben können und auch vom Prinzip her keine wirkliche Einschränkung in der Lebensqualität haben.
Mhm. Herr Professor Wollenberg, es gibt noch eine Besonderheit, so scheint es bei der Neurodermitis, das ist, dass sie in Schüben auftritt. Das heißt, ist das ein Auf und Ab oder wie muss man sich das vorstellen?
Das ist ein Auf und Ab der Schwere der Symptome und der Schwere auch der mit dem bloßen Auge sichtbaren Hautveränderungen. Mal ist die Haut großflächig entzündet und mal sieht man nur sehr wenig und hat vielleicht auch nur einen minimalen Juckreiz. Dieses Auf und Ab ist ein ganz wesentliches Charakteristikum der Hauterkrankung und wir Ärzte versuchen, den Verlauf so zu beeinflussen, dass möglichst lange Phasen ohne Schub für einen Patienten ein gutes Leben ermöglichen.
Wie machen Sie das?
Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Die beste heutzutage zur Verhinderung von Schüben ist eine proaktive Therapie. Dieses Konzept haben wir vor 12 Jahren propagiert und es hat sich inzwischen auf der ganzen Welt von Helsinki bis Kapstadt und von Vancouver bis Osaka durchgesetzt. Hierbei führen wir eine ganz minimale entzündungshemmende Therapie, örtlich beschränkt, nur dort durch, wo die Neurodermitis gerne wiederkommt, also quasi die Problemzonen der Haut. Diese minimale entzündungshemmende Behandlung ist möglich mit Cortisoncremes, mit Calcineurininhibitoren und sie ist so geringfügig, dass wir nicht mit irgendwelchen Nebenwirkungen rechnen müssen. Es gibt sehr gute Daten, dass wir damit über 50% aller Neurodermitiker für über ein ganzes Jahr lang schubfrei bekommen. Und das ist ein sehr guter Schritt, bevor wirklich Systemtherapien mit Tabletten oder Spritzen notwendig sind.
Sie haben Sie natürlich ein bisschen Hoffnung geweckt für bei manchen, weil Sie sagen, da sind manche Patienten ein ganzes Jahr lang symptomfrei. Jetzt mal ehrlich, bei wie vielen Patienten schaffen Sie das und bei wie vielen Patienten schaffen Sie das dann eher nicht?
Einen Schub zu verhindern, ist eine größere Kunst, als einen, der da ist, wieder zum Abflauen zu bringen. Bei uns entspricht das relativ gut der eigenen Erfahrung. Von den Patienten, die, wenn wir ganz Bayern oder ganz Deutschland anschauen, größtenteils im milden und mittelschweren Segment liegen, sammeln sich in unserer Universitätsambulanz natürlich Patienten, die einen besonders schweren Verlauf haben. Von den leichten, mittelschweren Patienten können wir sagen, kann man mit einer guten äußerlichen Standardtherapie bei über 80% der Patienten eine ziemliche Erscheinungsfreiheit hinbekommen. Manchmal kann es einen Schub geben, aber das Leben ist dann relativ gut. Bei den schweren Patienten, da beginnt die Kunst.
Lassen Sie uns noch auf die Ursachen der Neurodermitis zu sprechen kommen. Sie haben schon gesagt, die Ursachen sind eigentlich nicht so richtig klar. Da ist noch vieles offen, noch vieles nicht erforscht. Gibt es denn besondere Faktoren, die die Entstehung einer Neurodermitis begünstigen?
Aus Sicht des Patienten auf jeden Fall psychischer Stress, aber auch eine starke Beanspruchung der Hautbarriere. Zum Beispiel mehrfach täglich waschen mit Kernseife ist für die Barriere ganz schlecht. Stattdessen ein mildes, pH-neutrales, synthetisches Detergent nehmen oder eine regelmäßige Hautpflege durchführen ist gut. Außerdem, es gibt Keime auf der Haut, Bakterien. Jeder von uns hat Keime auf der Haut und die richtigen Keime auf der Haut zu haben, ist eine völlig normale und gute Sache. Es gibt aber einen ganz besonderen Keim, wir nennen ihn Staphylococcus aureus. Und wenn der überwuchert, wie das Unkraut im Garten, dann kann er Entzündung hervorrufen, auch ohne dass zusätzliche Allergene ins Spiel kommen. Das heißt, wir müssen als Hautärzte darauf achten, diesen Keim im Zaum zu halten.
Herr Ellerborg, ich möchte noch einmal auf die vielen Kinder zurückkommen, die an Neurodermitis leiden, vor allem Kleinkinder. Der Alltag mit Kindern und Neurodermitis ist ja nun alles andere als einfach. Die Hauptregel lautet, nicht kratzen, auch wenn es noch so juckt. Aber das ist ja leichter gesagt als getan. Wie kann man Kindern das vermitteln?
Also Kindern das zu vermitteln, ist sicherlich genauso schwer, wie das Erwachsenen zu vermitteln ist. Das
ist ja noch schwerer, würde ich sagen.
Aus eigener Erfahrung sagen. Und gerade die Aussage, nicht kratzen, ist zwar eigentlich logisch, aber es funktioniert eben häufig nicht, sodass man schlussendlich auch bei Kindern sagen muss, zumindest aus der Sicht unseres Verbandes, dass dort möglichst frühzeitig, wenn erkannt wird, dass sich dort eine Neurodermitis-ähnliche Schieflage abzeichnen könnte, genauso Therapieansatz gewählt wird, wie bei Erwachsenen, eben einfach zu schauen, okay, wo liegen da die Ursachen, was können wir dort tun, eben um ein Leben ohne Neurodermitis zu ermöglichen. Das wäre ja das erklärte Ziel, denke ich.
Im Deutschlandfunk hören Sie die Sprechstunde, unser Schwerpunktthema Leben mit Neurodermitis. Und zugeschaltet sind uns Professor Andreas Wollenberg von der Klinik für Dermatologie und Allergologie der Ludwig-Maximilian-Universität in München und Jens Ellerbrock vom Bundesverband Neurodermitis. Das ist eine Selbsthilfeorganisation. Und Sie können uns anrufen 00800 4464 4464. Das ist die Nummer des Deutschlandfunk-Hörertelefons. Und die E-Mail-Adresse lautet sprechstunde@deutschlandfunk.de. Herr Professor Wollenberg, lassen Sie uns über die Behandlung der Neurodermitis sprechen, die ja dann doch manchmal notwendig ist, wenn sie zwischen den Schüben dann doch auftritt oder wenn doch ein Schub auftritt. Es gibt ja nun unüberschaubar viele Medikamente bei Neurodermitis und laufend kommen neue hinzu. Welche sind denn aus Ihrer Sicht die wichtigsten neuen Therapieformen?
Die wichtigsten Therapieformen sind gar nicht so neu. Es ist das Meiden bekannter auslösender Allergene, eine regelmäßige Basishautpflege, die selbst schon ein guter Schritt gegen neue Schübe ist. Dann, sofern notwendig, eine äußerliche Behandlung. Und hier hat sich dieses proaktive Konzept bewältigt. Und jetzt gibt es obendrauf zusätzlich eine neue Behandlungsform, bei der wir den Botenstoff dieser allergischen Entzündung sehr spezifisch in seiner Wirkung unterbrechen können. Es ist normalerweise ein Gleichgewicht im Immunsystem des Menschen vorhanden, dass das Immunsystem je nach Herausforderung gegen Pilze, gegen Bakterien, gegen Viren oder auch gegen Parasiten angehen kann. Und dieses Gleichgewicht ist bei der Neurodermitis gestört. Jetzt haben wir die Möglichkeit, die Parasitenlastigkeit, also das Immunungleichgewicht, dadurch wieder zurück in ein Gleichgewicht zu bringen, dass wir die zu stark ablaufende Immunantwort mit einer Antikörperspritze zurück ins Gleichgewicht bringen. Etwa alle 2 Wochen wird einmal eine kleine Spritze wie eine Insulinspritze in die Bauchhaut gesetzt und damit haben wir eine sehr gute Möglichkeit, die auch sehr nebenwirkungsarm ist, das Immunsystem zurück ins Gleichgewicht zu bringen.
Dazu muss man aber zum Arzt gehen, nehme ich an. Alle 2 Wochen zum Arzt und sich so eine Spritze geben lassen.
Das ist nicht notwendig. Die meisten unserer Patienten geben sich diese Spritzen selbst.
Und was ist das für ein Stoff, der da gespritzt wird?
Der Substanzname ist Dupilumab und es ist ein Eiweiß, ein körpereigenes Eiweiß, das die Wirkung auf die Hauptachse der allergischen Entzündung, die Immunologen nennen das eine Typ-2-Antwort oder TH2-Antwort, dass diese Wirkung unterbricht, indem ein Schlüssel nicht mehr ins Schloss gesteckt werden kann. Es wird also blockiert am Schloss, dass der Schlüssel hereinpasst. Und das macht der Antikörper sehr selektiv. Er blockiert also nur diesen einen einzigen Weg, was ein sehr, sehr großer Vorteil ist, relativ zu zum Beispiel Cortison-Tabletten, die zwar auch Entzündung vermindern, aber gleichzeitig mehrere unterschiedliche Immunantworten bremsen, die gleichzeitig die Knochen dünn machen, die gleichzeitig die Haut dünn machen und die sehr viele Nebenwirkungen haben. Wir haben es also jetzt geschafft, viel nebenwirkungsarmer sehr gut die Entzündung einzudämmen.
Stichwort Nebenwirkungen. Wir sind ja noch bei Dupilumab. Also Sie haben ja gesagt, das hat weniger Nebenwirkungen, aber weniger heißt nicht keine. Mit welchen Nebenwirkungen muss man denn rechnen?
Die für den Patienten wesentlichste Nebenwirkung, die allerdings auch nur bei etwa jedem 5. Patienten auftritt, ist eine Augenrötung, eine Konjunktivitis. Diese Augenrötung ist grundsätzlich behandelbar und nur teilweise verstanden in ihren Ursachen.
Die Augenrötung heißt, dass das Auge juckt dann auch oder wird einfach nur der Augapfel rot?
Es juckt. Bei einzelnen Patienten kommt es zu einem verstärkten Tränenfluss. Und es ist ein unangenehmes Gefühl, ein bisschen ähnlich, wenn Sie Heuschnupfen oder eine entzündliche Augenerkrankung haben. Das ist nicht gefährlich. Jeder Augenarzt kann so etwas behandeln und auch wir Hautärzte sind inzwischen natürlich erfahren darin, weil die Wahrscheinlichkeit, dass das genau von Dupilumab kommt, ist bei jemandem, der Dupilumab nimmt, natürlich sehr viel höher als in der allgemeinen Bevölkerung.
Letzte Frage zu Dupilumab. Wie lange ist das schon auf dem Markt? Wie lange hat man schon Erfahrungen damit gemacht?
Wir selbst haben schon seit mehreren Jahren, also 5, 6 Jahren etwa Erfahrung, weil wir in den Studien das Medikament bereits geprüft haben, als man es noch lange nicht in der Apotheke kaufen konnte. In den Apotheken zugelassen, so dass es verschreibungsfähig ist, dass jeder Arzt es verschreiben kann, ist es seit gut 2 Jahren. Aber bevor ein Medikament überhaupt zugelassen wird, wird vorher unter sehr gut überwachten Bedingungen nachgeschaut, wirkt das Medikament wirklich, auch dann, wenn man nicht dran glaubt, und sind die unerwünschten Wirkungen gefunden und sind mehr positive Effekte als negative Effekte von dem Medikament zu erwarten.
Nun, wir haben noch knapp, es gibt ja viele andere Medikamente auch, wir wollen die nicht vernachlässigen. Wir haben noch 2 Minuten bis zu den Nachrichten, deswegen in aller Kürze. Welche anderen Mittel haben sich denn bewährt?
Nun, es gibt sicher ein 50 weiterer Medikamente, die kurz vor der Zulassung stehen. Sie sind aber jetzt noch nicht in einer Apotheke erhältlich. Und es gibt klassische Immunsuppressiva wie Methotrexat, Cyclosporin, Azathioprin oder Mycophenolat Mofetil, die ebenfalls eingesetzt werden können, um bei sehr schweren Patienten die Entzündung zurückzudrängen. Das ist aber etwas, was nur Experten machen sollten, die sich mit der Erkrankung wirklich gut auskennen. Cortison-Tabletten sind vollkommen out. Die werden von den Leitlinien wegen der sehr schlechten Wirkungs-Nebenwirkungsrelation nicht mehr empfohlen. Also Cortison-Tabletten sind meistens falsch. Cortison-Cremes hingegen sind meistens richtig.
Können Sie uns diesen Unterschied schnell erklären? Warum Cortison-Tabletten falsch, aber Cortison-Cremes ja?
Wenn wir den entzündungshemmenden Wirkstoff Cortison äußerlich auf die Haut auftragen, ist sowohl die positive Wirkung als auch die negative Wirkung auf die behandelte Stelle und auf die Haut beschränkt.
Am Telefon in Potsdam begrüße ich Herrn Becker. Guten Morgen, Herr Becker.
Also ich hatte Ihrer Kollegin ja am Telefon schon geschildert, ich bin Baujahr 62 und hatte so in der Pubertätzeit, also zwischen dem 16. und 17. Lebensjahr bis in die 22, 23 war ich da, sehr stark mit der Neurodermitis und mit allen Folgeerscheinungen damit zu tun, mit Schuppenflechte und Suppen und allem. Und hatte aber damals, das war also Ende der 70er Jahre, eigentlich im Großen und Ganzen nur die klassische Schulmedizin zur Verfügung, als sprich Cortisonspritzen und das war's dann. Und habe dann aber durch einen Zufall eine Ärztin, die Anthroposophin auch neben der Schulmedizin hatte, kennengelernt und eine andere Sichtweise zu dem Thema Neurodermitis bekommen für mich selber. Und das war eigentlich so diese Schlüsselsituation, die dazu geführt hat, warum ich heute auch anrufe. Es war dann plötzlich weg. Und das ging einher mit drei Dinge. Einmal, das waren mehrere Gespräche, wo es darum ging, auch bestimmte Sachen zu akzeptieren, also wie zum Beispiel die Neurodermitis, nicht immer wie so ein Kampf, die zu verhindern, sondern es ist halt einfach da und man muss damit leben. Das andere war aber auch eine Umstellung von sportlichen Maßnahmen und Ernährung und das war sicherlich der Hauptgrund. Ich habe danach dann überhaupt keine Medikamente, auch keine extra Salben mehr benötigt, sondern sie ist dann durch einen intensiven Radsport und durch einen kompletten Ernährungswechsel komplett verschwunden. Und ich habe jetzt nur, wenn es Stresssituationen sind, beruflich, momentan habe ich beruflich überhaupt keinen Stress mehr, deswegen ist es komplett weg. Immer wenn Stress sehr stark auftritt, habe ich leichte Erscheinungen wieder in den Armbeugen oder in der Stirn oder am Hals. Das ist aber jetzt seit 10, 15 Jahren auch komplett weg.
Aber Sie können gut damit leben, höre ich dafür raus. Und ich danke Ihnen für diese Schilderung, zu denen unseren beiden Experten sicherlich auch vieles einfällt. Herr Ellerbrock vom Bundesverband Neurodermitis, solche Beschreibungen kennen Sie oder ist das eher selten?
Solche Beschreibungen kennen wir, weil es eben schlussendlich so ist, dass die Neurodermitis nicht nur die Haut betrifft, sondern es ist ein Thema des gesamten Körpers, den man im Blick haben darf, den man als Ganzes sehen darf. Und wenn ich die Faktoren höre von dem Herrn Becker, der sagt, wir haben erstmal geschaut, dass wir eine Neurodermitis oder die Schieflage, die sich ergeben hat, dass ich die annehme, dann darf man das auch gerne tun, weil sie ist ein Teil von der Person und sie hat einen Grund. Und wenn man dann im zweiten und dritten Schritt hergeht und sagt, okay, ich schaue einfach mal, wie sind meine Lebensgewohnheiten, was kann ich dort optimieren? Und da hat er ganz klar mit einem Profi dort erkannt, wir können an der Ernährung was tun, man kann sich biologischer ernähren, man kann vielleicht auch Säurelasten runterfahren. Und wenn ich in dem Zuge auch noch Sport mache und Säure abatmen kann oder ausschwitzen kann durch die Haut, dann kann es durchaus gelingen, dass ich in einen Prozess komme, der für eine Beschwerdefreiheit sorgen kann.
Ja. Herr Professor Wollenberg, unser Hörer, der Herr Becker, hat berichtet, wie er damit mit der Neurodermitis klarkam. Ganz geheilt ist er letztendlich nicht. In Stresssituationen macht sich das ja dann doch immer leicht bemerkbar, aber es ist offensichtlich keine Beeinträchtigung.
Ja, dass Stress die Neurodermitis schlechter machen kann, ist seit langem bekannt. Und deshalb empfehlen wir stressreduzierende Maßnahmen in jedem Einzelfall. Das kann bis hin zu autogenem Training gehen. Mhm. Sport und eine gewisse katabole Stoffwechsellage, körperliche Übung, ist grundsätzlich immer eine gute Sache. Und ein geringer Teil der Neurodermitis-Patienten hat eine Nahrungsmittelallergie als Auslöser oder unterhaltenden Faktor der Neurodermitis. In diesem Fall ist es sinnvoll, den bewiesenen Auslöser auch wirklich zu meiden. Was nicht sinnvoll ist, ist generell eine sehr einschneidende Diät durchzuführen, weil hier das Risiko für Mangelernährung durchaus gegeben ist. Deshalb, es gibt keine pauschale Neurodermitis-Diät, one size fits all. Aber es gibt im Einzelfall, und dazu muss eine allergologische Testung erfolgen, durchaus die Möglichkeit, einen relevanten nahrungsmittelallergischen Auslösefaktor durch das Meiden dieses Auslösefaktors zu beeinflussen. Mhm. Im Endeffekt aber, was einem einzelnen Patienten nützt, nützt häufig leider dem nächsten Patienten, der zur Tür reinkommt, oder einer Gruppe von 50 Patienten, die es alle ausprobieren, dann nicht mehr. Deshalb, bevor wir etwas allgemein für jedermann empfehlen, haben wir Ärzte die Aufgabe, die Spreu vom Weizen zu trennen. Also nicht etwas empfehlen, was einmal geholfen hat, aber dann den nächsten 20 Menschen nicht mehr hilft, sondern wirklich rauszubekommen, was bringt in einer größeren Gruppe echte Linderung. Mhm.
Aber trotzdem hört sich das so an, als wenn der Weg über das Ausprobieren ja nicht der verkehrte ist, dass man einfach für sich selber schaut, was nützt mir, was hilft mir. Und da sind solche Anregungen unserer Hörerinnen und Hörer vielleicht ganz hilfreich.
Das ist sehr hilfreich. Insbesondere das Führen eines Diättagebuchs, um nachzuschauen, was habe ich in den letzten 2 Tagen vorher gegessen? Kann wirklich ein Nahrungsmittelallergen die Ursache für meinen neuen Schub sein? Mhm.
Herr Becker, ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihren Anruf und Ihre Erzählungen, Ihre Anregungen, die vielleicht dem einen oder anderen helfen kann, dem anderen vielleicht nicht. Wir haben eine Hörerin aus Niedersachsen jetzt am Telefon. Guten Morgen nach Niedersachsen.
Ja, schönen guten Morgen.
Auch Sie wollen uns von Erfahrungen berichten.
Ja, also kleine Vorgeschichte, ganz kurz. Mein vor 9 Jahren verstorbener Mann hatte von seinem 20. Lebensjahr an eine schwere Neurodermitis, wurde mehrmals in Krankenhäusern behandelt und ich habe, als ich mit ihm zusammenzog, das war dann 10 Jahre, da war er dann 30, das auch nochmal alles aus nächster Nähe immer wieder miterlebt. Es gab eine Linderung auch durch einen anthroposophischen Arzt, ganz weg ging es bei ihm nicht. So, das wollte ich erzählen, weil ich das eben die Krankheit kenne. Und dann vor einigen Jahren, etwa 4, 5 Jahren, bemerkte ich mit etwas Entsetzen, dass eine Störung am Handgelenk an der Haut und dann auch in den Armbeugen, und ich sah mir das genauer an, versuchte alle möglichen hausüblichen Salben, nichts half, und dann wurde mir klar, das ist eine beginnende Neurodermitis. Da ich von meinem Mann die Schwierigkeiten kannte, das zu behandeln, und ich selbst immer nach dem Prinzip vorgehe, hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Und dann erst im Notfall zum Arzt.
Also haben Sie sich selbst behandelt?
Ja, und zwar eben, wie gesagt, alle möglichen Salben nützten nichts. Dann habe ich zufällig Pferdebalsam, 7 Kräuter Pferdebalsam im Haus gehabt. Da habe ich gedacht, es kommt auch nicht mehr drauf an. Habe das drauf gemacht und es gab eine sofortige Linderung. Und nachdem ich das ein paar Tage gemacht habe, war es fast weg, flammte nochmal auf. wurde wieder mit Pferdebalsam und ging weg. Mhm. Es hat die Behandlung 3-4 Wochen gedauert, dann war alles weg.
Und das ist es dann später wieder aufgetreten oder war das nur einmalig?
Es kam noch mal ganz kurz wieder, sofort Pferdebalsam und sofort weg. Aber flankierende Maßnahmen sind wichtig. Ich habe zeitgleich oder dadurch veranlasst noch mal einen unguten Beziehungsversuch beendet. Habe mir damit viel Stress vom Hals gehoben und habe natürlich meine eigentlich gesunde Ernährung mit viel Obst und Gemüse auch nochmal abgeklopft, ob da irgendwas Allergisches sein könnte, war aber dann eher nicht. Und ich möchte nochmal sagen, ach so, auch Spülmittel geguckt, was könnte besser funktionieren und
Sie haben,
mich reizen.
Sie haben das wirklich sehr umfassend gemacht. Ich glaube, wir müssen, ich würde auch mit Blick auf die Uhr jetzt nicht, also ungern alles.
Kurz, ja, noch gern. Ganz kurz, weil es wichtig ist. Gleichzeitig auch begonnen, nach jedem Duschen, Baden, Haare waschen, immer eine kleine Spülung mit Wasser und ein paar Spritzer Zitronensaft über den Körper zu geben. Und ich denke, dass das auch mitgeholfen hat.
Okay. Dann danke noch für diesen letzten Tipp dazu. Herr Wollenberg, ein Spritzer Zitronensaft, was kann das bewirken auf der Haut?
Also ich selbst ziehe Zitronensaft zum Schnitzel und zum Fisch vor. Zitronensaft ist natürlich ein Mittel, das den pH-Wert jeglicher wässriger Lösung ins Saure zieht. Und die Haut hat einen Säureschutzmantel, den wir brauchen und der ein Teil des Schutzkonzepts Haut darstellt. Das heißt aber nicht, dass wir empfehlen, jetzt Zitronensaft auf die Haut zu geben. Das ist nichts, was im Bereich der Neurodermitis-Behandlung irgendeinen Stellenwert hätte.
Wir wollen die
Was wir allerdings tun, ist, wir sagen, pflegende Externa sind dann besonders geeignet, wenn sie einen leicht sauren pH haben. Also die Basispflege sollte nicht alkalisch wie eine Seifenlösung, sondern leicht sauer sein. Dann ist sie meistens gut.
Danke für diese Einschätzung. Wir wollen natürlich auch die Erfahrung der unserer Hörerinnen und Hörer gerne weitergeben. Und im Einzelfall kann man das jetzt irgendwie schwer beurteilen. Ich danke nach Niedersachsen für diesen Anruf. Etwa 4 Millionen Menschen in Deutschland leiden an der Hautkrankheit Neurodermitis, vor allem Kinder und Jugendliche. Für sie ist der Juckreiz nur schwer auszuhalten, ohne sich zu kratzen. Und Jugendliche leiden besonders unter der schuppigen, trockenen und geröteten Haut und fürchten, dass sie deswegen beim anderen Geschlecht nicht sonderlich attraktiv sind. Leben mit Neurodermitis, das ist heute unser Schwerpunktthema. Wir haben über die Ursachen bei der Entstehung der Neurodermitis gesprochen, über ihre unterschiedlichen Ausprägungen, über Behandlungsmöglichkeiten. Über einen Aspekt haben wir nur wenig geredet, nämlich Naturheilverfahren bei Neurodermitis. Und einer, der sich darin gut auskennt, ist Professor Matthias Augustin, Direktor des Instituts für Versorgungsforschung in der Dermatologie und bei Pflegeberufen am Uniklinikum Hamburg-Eppendorf. Und zugleich leitet er dort auch die Neurodermitis-Sprechstunde. Vor der Sendung hatte ich Gelegenheit zu einem Gespräch mit ihm und fragte ihn zunächst, welche naturheilkundlichen Verfahren bei Neurodermitis wirken.
Ja, Naturheilkunde ist ja ein riesen Themenbereich, der reicht von soliden, auch denke ich gut beforschten Verfahren bis hin zu sehr spekulativen, wirklich alternativen medizinischen Verfahren ohne auch einen wissenschaftlichen Hintergrund. Aber wenn wir erstmal bleiben bei den klassischen Naturheilverfahren, dann sind damit gemeint die Phytotherapie oder Pflanzentherapie, die Ernährungstherapie, Bewegungstherapie, die Hydro- oder Wassertherapie und die Ordnungstherapie. Das Letztere muss ich gleich noch vielleicht erläutern. Aber diese 5 sogenannten klassischen Naturheilverfahren haben durchaus in der Medizingeschichte und auch in der ergänzenden Behandlung der Neurodermitis einen Platz. Und es gibt durchaus Pflanzen, die in der Phytotherapie bei Neurodermitis eingesetzt werden, äußerlich vor allem. Es gibt eben im Bereich der Ernährungstherapie individuelle Ernährungskonzepte für unsere Patienten mit Neurodermitis, die eben auch sogar ein Muss sind dabei. Und bei der Hydrotherapie, der Wassertherapie ist es so, dass wir sie zumindest einsetzen in der Badetherapie, der Balneotherapie, und dies entweder einfach nur im Bad oder vermengt, verbunden mit einer UV-Therapie, der sogenannten Balneophototherapie. Also insofern gibt es da einen Reigen an Naturheilverfahren, die durchaus in Frage kommen und die auch eine wissenschaftliche Rationale haben, neben vielen auch durchaus spekulativen.
Das ist ja ein riesiger Reigen, den Sie da aufgeblättert haben. Welche Verfahren wirken denn besonders gut?
Also angefangen bei der Ernährungstherapie ist es so, dass ohne Zweifel beim Patienten geprüft werden muss mit soliden diagnostischen Methoden, liegt ein Ernährungsfaktor vor und braucht eine individuelle Ernährungsberatung. Das wird dann auch gemacht und ich glaube, die meisten würden das gar nicht den Naturheilverfahren hinzuzählen, weil Ernährungstherapie durchaus etwas sehr auch konventionelles ist. Aber von den Definitionen her gehört es einfach zu den Naturheilverfahren dazu. Was sicher auch wichtig ist, sind bestimmte Pflanzen, die eingesetzt werden. Sie stellen nicht den Kern der Behandlung dar. Dafür haben wir eben auch synthetisch entwickelte Wirkstoffe, die sehr gut helfen. Aber ergänzend kann man Pflanzen einsetzen, zum Beispiel Eichenrindensubstanz oder Schwarzteeumschläge machen, wenn es um eine adstringierende, gerbende Wirkung geht. Oder man kann antiseptische Effekte mit Korianderölzubereitungen auch hervorrufen oder pflegende Eigenschaften in Cremes und Salben mit Nachtkerzensamen oder Avocadoöl dann unterstützen. Im Bereich der Entzündung gibt es nachgewiesene gute Wirkungen, zum Beispiel von Aloe Vera auf die Entzündung an der Haut. Das kann man experimentell, aber auch klinisch zeigen. Und dennoch sind dies alles eben Verfahren und auch Pflanzen, die wir bestenfalls adjuvant, also zusätzlich zu den konventionellen Verfahren einsetzen in der Schulmedizin, weil sie eben meistens etwas schwächer wirken und auch nicht bei jedem.
Lassen Sie uns bei den Pflanzen bleiben und auch allein das ist ja schon fast unüberschaubar, was Sie da beschrieben haben. Wie findet man denn nun als Patient die für einen selbst am besten geeigneten Pflanzen, mit denen man das behandeln kann?
Es muss natürlich für diese Anwendung eine Rationale geben. Also man muss an der Haut schon einen Befund erheben, der eine Notwendigkeit bringt, zum Beispiel ein nässendes Ekzem zu behandeln oder eine auch mikrobiell besiedelte Situation zu behandeln. Und ich weise auch immer noch mal wieder darauf hin, dass hier die Pflanzentherapie eine zusätzliche Maßnahme ist, nicht die alleinige, die wir einsetzen. Aber dann hängt es tatsächlich davon ab, welche Wirkung wollen wir an der Haut haben. Und dann gibt es dafür Kandidatenpflanzen, die natürlich nur ein Fachmann für Dermatologie und eben auch dann für die Phytoanwendung entsprechend aussuchen kann.
Keine Wirkung ohne Nebenwirkungen. Wie ist das bei diesen pflanzlichen Mitteln? Haben auch die Nebenwirkungen?
Ja, zunächst mal besteht eine Nebenwirkung immer darin, wenn wichtige Maßnahmen verpasst werden, etwa in der Diagnostik oder eben in der Therapie auch die Notwendigkeit einer stärkeren Therapie, das darf man nicht tun. Und dann ist bei jeder Pflanze zu prüfen, gibt es ein Nebenwirkungspotenzial durch Kontaktallergien. Die von mir aufgezählten sind da sehr unverdächtig, aber andere, die gern verwendet werden, wie Kamille, wie Arnika-Tinkturen, können doch in höherem Maße zu Kontaktallergien führen. Da muss man aufpassen und sich wirklich beraten lassen.
Ist eigentlich der medizinische Erfolg dieser vielen verschiedenen naturheilkundlichen Verfahren wissenschaftlich nachprüfbar?
Wir haben vor schon über 15 Jahren eine sehr große Studienserie in Freiburg damals gemacht und haben diese klassischen Verfahren und auch weitere mit wissenschaftlich einwandfreien Methoden beforscht und dabei auch Spreu vom Weizen trennen können. Und das, was ich zur Phytotherapie gesagt habe, ist etwas, was eben am Patienten in klinischen Studien geprüft wurde. Gleiches gilt für die Ernährungstherapie, gleiches gilt auch für die Balneophototherapie als Teil der Hydrotherapie. Es gibt natürlich eine solche Vielzahl von weiteren Verfahren, die sich auch Naturheilverfahren nennen, bei denen dieser Wirksamkeits- und Unbedenklichkeitsbeweis bisher nicht erbracht wurde. Und insofern sollte man sich da tatsächlich an dem orientieren, was auch wirklich belegt ist.
Also bei manchem weiß man es eben einfach nicht. Aber gibt es umgekehrt auch Verfahren aus der Naturheilkunde, vor denen Sie eher warnen würden, weil sie kontraproduktiv sind?
Es gibt tatsächlich Verfahren, vor denen muss gewarnt werden, weil sie Nachteile bis hin auch zu Risiken mit sich bringen. Es ging zum Beispiel auch durch die wissenschaftliche Presse ja eine ganze Studienserie und Berichte darüber, über traditionelle chinesische Kräuter bei Neurodermitis, die durchaus auch wirkten, aber ein hohes toxisches Potenzial an der Leber hatten. Also da sollte man auch nicht selbst experimentieren mit vermeintlich harmlosen Kräutern, die durchaus organschädigend sein können. Und ein weiterer Punkt ist, dass es einfach Verfahren gibt, bei denen Gefahr im Verzug ist, wo keine Wirkung da ist und wo Patienten dann lange hingehalten werden mit einer unzureichenden Therapie und die wirklich notwendigen Maßnahmen verpasst werden. Dies gilt zum Beispiel für einen Teil der Homöopathie, die häufig einfach zu einer Verschleppung des Verlaufes führt. Und zum Dritten ist natürlich jede Therapie, die unseriös ist, von Nachteil, weil sie den Geldbeutel der Patienten ohne Wirkung belastet.
Vielen Dank. Das war Professor Matthias Augustin vom Institut für Versorgungsforschung in der Dermatologie und bei Pflegeberufen am Uniklinikum Hamburg-Eppendorf. Das Gespräch haben wir gestern Nachmittag aufgezeichnet. Jetzt aber kommen wir zu Ihren Höreranrufen. Zugeschaltet sind immer noch unsere beiden Experten, Professor Andreas Wollenberg von der Klinik für Dermatologie und Allergologie der Ludwig-Maximilian-Universität in München und Jens Ellerbrock vom Bundesverband Neurodermitis. Und natürlich können Sie uns weiter anrufen, 00800 4464 4464. Und am Telefon ist jetzt in Erlangen Herr Wohlfahrt, und wie viele Hörer vorher auch, hat auch er etwas zu berichten. Und Herr Wohlfahrt, Sie sind Heilpraktiker, hat man mir gesagt.
Jawohl, ich bin Heilpraktiker und aber auch studierter Arzt.
Das ist eine interessante Mischung. Und Sie kennen sich als Heilpraktiker und Arzt mit Neurodermitis aus oder auch sind Sie auch selbst betroffen?
Ich bin auch selbst betroffen. Und zwar bin ich kein schwerer Neurodermitis-Fall, sondern eher ein leichter. Aber ich habe immerhin über 60 Jahre Erfahrung damit, am eigenen Leibe.
Wie alt sind Sie denn, wenn ich fragen darf?
Ich bin jetzt 80. Mhm. Ja, und ich habe einen Vorschlag zu der Palette Ihrer Therapiemöglichkeiten, diesen Vorschlag mit einzuverleiben. Und zwar kostet eine Behandlung dieser Art, die ich jetzt vorschlagen möchte, kostet nichts. Die verdient natürlich auch niemand etwas daran. Es gibt keine Nebenwirkungen, wenn man es richtig anwendet. Es ist allen zugänglich. Es ist therapeutisch und prophylaktisch wirksam. Und es ist auch von einem alten, erfahrenen Dermatologen mir schriftlich bestätigt worden, dass es wirklich auch aus seiner Perspektive wirkt.
Nämlich?
Nämlich
ganz spannend schlicht gemacht.
Und einfach Sonnenbestrahlung. Mhm. Natürlich nicht die Sonne, die brutale Hochsommer-Mittagssonne, von wegen der Zusammensetzung, Sie wissen ja UVA, B, C und so, sondern die frühe Morgensonne, die späte Nachmittagssonne. Und ich habe das so festgestellt bei mir, dass ich im Frühjahr, im beginnenden Frühjahr, am Ende des Winters, wo man ja ausgepowert ist, betreff Vitamine und so weiter, auch wenig Sonne abgekriegt hat, wenn ich da im Frühjahr mich nackt der Sonne präsentiere, also bei mir fängt es dann immer am Skrotum an, also am Hodensack, der Hodensackhaut, und da fängt es an zu jucken und zu beißen. Wenn ich dann aber mich der Sonne exponiere, dann ist es weg und bleibt auch weg. Und es gibt auch denkbar zumindest eine Probe für Exempel, zum Beispiel wenn man untersuchen würde, ich weiß nicht, ob das schon mal geschehen ist, die nackten Urwald-Indianer des Amazonas, ob es da Neurodermitis gibt. Wenn nicht, dann ist das ein indirekter Beweis, dass dieser Vorschlag wirkt.
Also der
oder
Tipp,
auch sonstige Indizien ist.
Herr Wohlfahrt, ja. Der Tipp mit dem Sonnenlicht ist sicherlich wichtig, und ich möchte Herrn Professor Wollenberg einbeziehen. Lichttherapie ist ja etwas, was es durchaus gibt bei Neurodermitis.
Lichttherapie ist ein etabliertes Verfahren zur Behandlung der Neurodermitis, wobei der unsichtbare Anteil, also das ultraviolette Licht, den Effekt bringt. Hier muss man unterscheiden zwischen zwei verschiedenen Arten UV-Licht. Das eine UVA, das andere UVB. Das UVB ist sehr gut entzündungshemmend wirksam, ist aber leicht überzudosieren. Wir haben relativ viel davon zur Mittagszeit und wir haben relativ viel davon im Hochgebirge, das uns auf der Haut trifft. Deshalb soll man ja auch, wenn man auf den Gletscher geht, einen ordentlichen Sunblocker auftragen. Das langwellige UVA-Licht haben wir vor allen Dingen in der Luft, wenn wir die Morgen- und die Abendsonne, von der Kollege gerade sprach, auf die Haut bringen. UV-Licht ist hervorragend als unterstützende Behandlung wirksam und ist sehr gut erforscht. Wir wissen, was passiert. Und solange, wie es keine Überdosierung gibt, also kein Sonnenbrand eintritt, ist ein bisschen UV-Licht in Maßen für fast alle Patienten eine gute Begleitbehandlung. Das natürliche Sonnenlicht ist halt schlecht steuerbar. Wenn Sie zu einem Hautarzt zur UV-Behandlung gehen, kann er in seiner UV-Kabine exakt einstellen, wie viel Strahlung, wie viel Millijoule pro Quadratzentimeter an jedem Tag auf die Haut kommen. Das ist bei natürlicher Sonne nicht so leicht möglich. Und deshalb lieben wir das Sonnenlicht in Maßen, aber die Gefahr einer ungewollten Überdosierung ist einfach höher, als wenn Sie zum Hautarzt gehen und sich dort nach Plan bestrahlen lassen.
Und wie ist es, wenn man das so ähnlich macht, wie Herr Wohlfahrt es angerichtet hat? Also eben nicht in die pralle Mittagssonne, aber morgens und am späteren Nachmittag, wenn man das Licht als sanfter empfindet, sich dann der Sonne auszusetzen.
Das ist ein guter Ansatz. Das empfehle ich meinen Patienten ebenfalls, dass ich sage, geht nicht in die Mittagssonne, sondern eher am frühen Morgen oder am Nachmittag. Denn hier haben Sie mehr von dem weichen, langwelligen UV-Licht in der Luft.
Wie ist es mit den, da liegt natürlich nahe die Frage, mit Sonnenstudios, wenn es denn nun Winter ist oder wenn schlechtes Wetter ist, so eine Schlechtwetterperiode ist. Im Moment haben wir ja eine Gutwetterperiode, aber das wird sich ja ändern. Macht der Besuch in einem Sonnenstudio da Sinn?
Auch hier sind Nutzen und Risiko abzuwägen. Das Licht, das in Sonnenstudios verabreicht wird, ist dieses langwellige UV-Licht, das UVA, das zu einer relativ guten Bräunung führt, das aber als Hauptnebenwirkung eine Lichtalterung der Haut, wir sagen Elastose dazu, bewirkt. Diese Nebenwirkung, wenn Sie wenig UVA-Licht abbekommen, ist wie im normalen Leben zu vernachlässigen. Wenn Sie aber hohe Dosen UVA nehmen, dann zahlen Sie auf dieses Konto der Hautalterung ein. Und jede Art von UV-Licht hat das theoretische Risiko, dass das Hautkrebsrisiko zwar geringgradig, aber immerhin erhöht wird.
Vielen Dank. Vielen Dank auch, Herr Wohlfahrt, für Ihre Schilderungen, die uns sicherlich weitergeholfen haben. Danke nach Erlangen. Und in Bayern ist Herr Dr. Kaunzner jetzt am Telefon. Guten Morgen.
Hallo. Guten Tag, ein herzliches Grüß Gott aus Viechtach im Bayerischen Wald. Ich habe folgende Frage. Gibt es einen Unterschied in der Inzidenz von Neurodermitis-Erkrankung zwischen Sektio, also Kaiserschnittkindern, und Kindern nach Spontanentbindung?
Herr Professor Wollenberg, gibt es da einen Zusammenhang zwischen Kaiserschnitt und Neurodermitis?
Es gibt Hinweise darauf, dass durch einen Kaiserschnitt die Besiedlung der Haut in den ersten Lebenstagen durch die normalen Keime verzögert oder anders einsetzt. Und das ist, da gibt es allerdings keine sehr großen, sondern kleinere Studien, durchaus etwas, was das Auftreten von Neurodermitis ursächlich mit erklären könnte. Statistisch gesehen scheinen Kinder mit Sektio ein etwas höheres Risiko zu haben, eine Neurodermitis zu entwickeln, als solche, die auf natürlichem Weg geboren worden sind. Das Hauptrisiko ist aber immer die Frage, haben Vater oder Mutter eine Neurodermitis oder eine andere allergische Erkrankung wie Heuschnupfen oder Asthma?
Wie groß ist denn das Risiko, wenn einer der Elternteile Neurodermitis hat, dass auch die Kinder, dass auch die Nachkommen Neurodermitis bekommen?
Je nachdem, welche exakte Studie Sie nun nehmen, es gibt relativ viele davon, sie unterscheiden sich immer in gewissen Grenzen. Aber so als Faustregel können Sie sagen, das geringste Risiko haben Sie, wenn niemand Neurodermitis hat, so 20-25%, haben Sie beide Eltern als Neurodermitiker, dann liegen sie so bei gut 70%. Und wenn nur ein Elternteil es hat, ist die Chance etwas höher, wenn die Mutter die Neurodermitis hat. Wirklich zu 100% gut verstanden ist nicht, warum das so ist, aber die genetische Komponente ist klar und es ist auch klar, dass es nicht ein einzelnes Gen, also eine einzelne Erbanlage ist, sondern dass viele verschiedene Gene ein bisschen was dazu beitragen, ob das Kind später eine Neurodermitis entwickeln wird oder nicht. Die Anlage zur Neurodermitis kann vererbt werden, aber die Erkrankung muss jeder Mensch selbst erwerben. Und es ist niemand schuld. Also, wenn eine Mutter Neurodermitis hat und später ein Kind eine Neurodermitis entwickelt, dann ist nicht die Mutter schuld. Das ist ganz wichtig zu betonen.
Herr Kanzler, vielen herzlichen Dank für Ihren Anruf. Und in Fürstenberg ist Thomas Vogel am Telefon. Guten Morgen, Herr Vogel.
Guten Morgen.
Sie hatten oder Sie haben Neurodermitis?
Ich hatte Neurodermitis da war ich auch erst bei einer normalen Behandlung, also mit Cortisonsalbe. Und da ging zwar dann der Juckreiz weg, aber die Haut war natürlich schwer betroffen, war wie Pergament am Ende. Und ich bin dann nochmal zu einer anderen Ärztin gegangen, die war auch anthroposophisch weitergebildet. Die war ganz jung, noch so eine Formulatur hat die gemacht bei einem anderen Arzt. Und die hat gesagt, wissen Sie, Herr Vogel, wenn Sie was am Exoderm haben, also an der äußeren Haut, dann liegen wahrscheinlich Probleme im Endoderm vor und dann machen wir mal eine Stuhlprobe. Und das haben wir gemacht und festgestellt, dass in meinem Darm, also sie sagte, da waren nur noch Parasiten, also keine guten Bionten mehr drin, sondern nur noch Schädlinge, Candida und solche Sachen. Und dann hat sie mich auf eine Sauerkraut-Diät gesetzt, ganz radikal, morgens, mittags, abends, ein Pfund Sauerkraut. Und nach 3 Tagen war die Neurodermitis, zumindest mal die Symptome waren weg, kein Juckreiz mehr. Und das haben wir dann so weiter verfolgt. Und dann den Darm auch wieder aufgebaut mit Symbioflor und anderen Präparaten. Und ich bin bis heute eigentlich relativ gut davon gekommen, habe im Moment überhaupt keine Probleme mehr. Und ich fand diesen Satz einfach so einprägend, dass man, wenn man am Exoderm, also an der Außenhaut was hat, auch im Endoderm mal nachschauen muss. Und das hat sich bewahrheitet und ich bin sehr glücklich darüber.
Herr Professor Wollenberg, welchen Einfluss hat die Darmflora auf Neurodermitis?
Das haben wir noch nicht wirklich gut verstanden. Im Rahmen der neueren Forschungen zum Mikrobiom, also der Gesamtheit aller Keime, die ein Mensch auf der Haut, im Körper, vor allen Dingen im Darm mit sich herumträgt, da haben wir in letzter Zeit die Möglichkeit, sehr gut nachzuschauen, welche Keime sind in welcher prozentualen Verteilung am Menschen vorhanden. Die Sichtweise auf den Menschen hat sich ein bisschen verändert damit. Wir sprechen quasi von einem Ökosystem aus dem Menschen und den Keimen, die er mit sich herumträgt. Ein normaler Erwachsener von, sagen wir, 70 Kilogramm Körpergewicht trägt zwischen 2 und 3 Kilogramm Bakterien mit sich herum, die meisten davon im Darm. Und wenn wir die alle auszählen würden, hätten wir 10-mal so viel Bakterien im Darm als menschliche Zellen im gesamten menschlichen Körper. Wir wissen, dass wenn es auf der Haut zu einer Verschiebung der Balance aus normalen Keimen und diesem Staphylococcus aureus kommt, von dem ich schon gesprochen habe, dass sich dann ein Schub breit macht. Das heißt, dieser Keim Staphylococcus aureus ist deutlich mit einem Neurodermitis-Schub assoziiert.
Also da gibt es durchaus einen Zusammenhang. Herr Ellerbrock, unser Hörer Herr Vogel hatte eine Sauerkraut-Diät da empfohlen. Ich weiß nicht, wie sieht der Bundesverband Neurodermitis das?
Also Sauerkraut an sich sehen wir sicherlich als biologisches Nahrungsmittel an. der Begriff Diät, da möchte ich noch mal einmal kurz zurückkommen und ich möchte auch noch mal einmal kurz darauf zurückkommen auf die Thematik mit Stuhlproben. Also der Begriff Diät, der jetzt häufiger gefallen ist, impliziert, dass man vielleicht auf Dinge verzichten muss oder einfach möglicherweise auch in eine Art von Mangelernährung kommt. Und ich würde eher den Begriff Veränderung sehen wollen, vom Verband aus, weil schlussendlich ist die Vermeidung von essbarem Müll, da gibt es ganz viel von, es ist in Industrieessen, wenn man das macht, hat man schon mal einen großen Teil gewonnen. Und zu dem Thema Stuhlprobe, was der Vorredner erzählt hat, da haben wir, also für Mitglieder bei uns im Verband, eine kostenlose Auswertung bei Stuhlproben und können dort entsprechend auch gezielt beraten, welche möglichen Therapiemaßnahmen dann sinnvollerweise durchzuführen sind. Ja? Mhm. Und noch ein ganz wichtiger Hinweis, wenn Betroffene zu uns Kontakt aufnehmen möchten, telefonisch, das dürfen sie natürlich gerne und die Erstberatung, das erste Gespräch bei uns im Verband ist auch kostenlos.
Da haben wir, ja, diesen Werbehinweis auch noch gemacht. Vielen Dank.
Selbstverständlich.
Vielen Dank, Herr Ellerborg. Ja, das war die Sprechstunde zum Thema Leben mit Neurodermitis. Herzlichen Dank an Jens Ellerborg vom Bundesverband Neurodermitis und an Professor Andreas Wollenberg von der Ludwig-Maximilian-Universität in München.